Ich habe so ein bisschen Kaffee im Rachen, warte mal. Das kannst du bitte reinschneiden.
Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat. Mit Simone Buchholz und Ole Specht.
Herzlich willkommen im kleinen Salon. Hier mit Simone Buchholz und Ole Specht. Und ich sitze unserer wahrscheinlichen zukünftigen Bundestagspoetin gegenüber. Und Simone, ich bin so unendlich stolz auf dich. Ich freue mich so, dass wir diesen Podcast jetzt machen können. Denn ich habe die letzten paar Wochen dein Twitter massiv verfolgt und war immer mit so gedrückten Daumen saß ich vom Computer und habe immer auf Refresh gedrückt, weil du hast ja auch alle 5 Minuten was Neues irgendwie gepostet. Und ich war so stolz auf dich, dass du das irgendwie angestoßen hast und dass du da so, dass du dem ganzen Mob entgegengetreten bist. Da war ich war wirklich so stolz auf dich. Und wahrscheinlich hast du überhaupt keinen Bock, jetzt in diesem Podcast auch noch darüber zu sprechen. Kann ich auch verstehen, weil du hast 1 Million Interviews dazu gegeben. Ich wollte nur trotzdem hier in diesem Podcast mal sagen, dass ich die ganze Zeit das verfolgt habe und dachte so, ach, das ist das toll, dass du das machst. Dankeschön.
Du siehst mich komplett gerührt. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, weil ich schon ein bisschen durch bin damit. Und ich bin sicher nicht die zukünftige Bundestagspoetin, aber ich kriege, glaube ich, demnächst so einen Lehrstuhl für sprachliche Intervention. Ich kann das nämlich jetzt von vorne nach hinten und wieder zurück erklären, was sprachliche Intervention ist, welche Kraft und welche disruptive Kraft das auf Strukturen haben kann, die diskriminierend sind. Und also was kann ich stundenlang runterbeten jetzt. Und es war auch, also am Anfang war ich auch so ein bisschen eingeschüchtert von dem ganzen Geschrei, das so kam. Aber als dann die Angriffe persönlich wurden, gerade gegen meinen Kollegen Dimitri Kapitelmann und meine Kollegin Mitu Sanyal, da hatte ich das Gefühl, meine Beißreflexe sind enorm stark geworden. Ich musste so zurückerklären.
Kannst du einmal nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, ganz kurz, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, worum es eigentlich ging, nur in ganz kurzen Sätzen, ich weiß, es gehört dir eigentlich nicht hin, aber wenn wir jetzt schon kurz drüber sprechen.
Also die Idee war, der Bundestag ist eins von wenigen Parlamenten weltweit, ich glaube so 5 Parlamente oder so, die einen eigenen Haushalt haben. Und zu diesem Haushalt gehört auch ein Budget für Kultur. Bisher wird das ausgegeben für den Medienpreis, das ist ein Preis für JournalistInnen und bildende Kunst. Also der Bundestag, ich war jetzt ein paar Mal da, hängt voller Kunst, was super toll ist, aber Bilder antworten ja nur, wenn man sie ansprechen. Ja? Und unsere Idee war, dass man doch einen Teil dieses Budgets für Poesie verwenden kann, Sprache in jeglicher Form. Das heißt nicht nur Lyrik, sondern Sprache ist auch Hip-Hop, Spoken Word, Essays, das alles. So. Und die Idee, die praktische, unser konkreter Vorschlag war, sowas wie das Amt einer Parlamentspoetin, eines Parlamentspoeten zu schaffen. Und zwar immer für ein Jahr, also pro Legislaturperiode 4 SprachkünstlerInnen, die aus diesem Haus, das ja unser aller Haus ist, berichten. Und zwar nicht im Dienste des Parlaments, sondern im Dienste der Bevölkerung. Und um es ganz konkret zu machen, wenn jetzt jemand wie Haftbefehl zum Beispiel so ein Amt ein Jahr übernehmen würde, dann hätten die Jugendlichen in Offenbach, die in ein paar Jahren wählen dürfen, vielleicht mal ein Bild von dem, was da passiert in diesem Haus und würden an die Wahlurne gehen. Im Jahr drauf hast du dann vielleicht eine klassische Intellektuelle wie Caroline Emke, die nochmal einen ganz anderen Blick auf das Haus hat. Dann vielleicht eine Schriftstellerin und dann vielleicht ein Spoken Word Artist oder sowas. Und dadurch würden wir einfach die Möglichkeit des Dialogs in diesem Land zwischen denen, die in diesem Haus sitzen und die Politik machen und denen, die auch die Politik sind, nämlich wir alle, mal wieder ein bisschen anzünden können. Es geht einfach nur um ein Gesprächsangebot.
Oh, ich fand, das war so eine großartige Idee. Es tut mir ein bisschen leid, dass du es jetzt nochmal erzählen musstest.
Du, wie du merkst, ich spule das so ab drin.
Inzwischen. Ich bin echt sehr beeindruckt. Dankeschön, dass du dich dafür eingesetzt hast. Nee, ohne Witz, jetzt finde ich richtig toll. Und auch spannend, dass du da so viel Gegenwind bekommen hast, das habe ich irgendwie nicht kommen sehen, weil du hattest mir das ja auch schon erzählt, was ihr da vorhabt. Und ich habe das schon für eine gute Idee gehalten, aber ich hätte nie gedacht, dass es so viel Gegenwind
gibt. Ja, man denkt, ey, es ist Literatur, es geht ja nicht um Rüstungsgeschäfte oder sowas. Ja, ja. Und daran merkt man aber, wie machtvoll Sprache ist und wie viel Angst das generiert in allen möglichen Ecken, dass sich irgendwas verändern könnte, dass mal irgendwas anders sein könnte in diesem Land, dass irgendeine Struktur geschaffen wird, die das Land auch mal neu denkt. Das ist so. Und das ist offenbar das, was Sprache kann. Und das ist ja das Aufregende daran.
Ich finde es eine total gute Idee. Nächstes Mal machen wir eine Bundestagspoetin, zwei Bundestagspodcaster und einen Bundestagsbarden. Da würde ich mich schon mal bewerben. Ich würde im Bundestag sitzen und gute Songs schreiben über Abgasnormierung.
Ja, du, vielleicht, weißt du was, vielleicht wärst du dann der, wenn du das machen würdest, der sich ein Jahr nur um den Fahrdienst kümmert und mit denen redet, die nämlich total prekär da unterwegs sind.
Oh, das finde ich auch richtig spannend. Ja,
oder...
Oh, stell dir mal vor, das schreibe ich mir sofort auf, also ohne Scheiß, weil was ist das für eine gute Songidee, über den Fahrer von Olaf Scholz einen Song zu schreiben. Mhm. Wow, richtig geile Songidee.
Ja. Oder stell dir vor, du dürftest in Ausschüsse rein, dürftest zuhören, was da besprochen wird und dann den Leuten draußen davon erzählen. Mhm. Wie so ein High-Class-Reporter. Ich finde das immer noch super. We'll see.
Mal gucken, was die Zukunft bringt. Also ich wollte nur sagen, ich bin nicht nur ein bisschen, ich bin richtig stolz auf dich.
Das finde ich toll. Das war mir ein Vergnügen. Wenn ich dich stolz gemacht habe, Ole.
Hast du. Dankeschön für deine Arbeit. Heute in unserem kleinen Kulturpodcast geht es aber um was anderes. Und zwar geht es um das große Thema. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, dass du das vorgeschlagen hast. Denn es geht um das große Thema meines Lebens. Und zwar Gruppenarbeit. Und ich dachte so, wieso kommt denn Simone jetzt mit Gruppenarbeit um die
Ecke? Weil sie es nicht kann.
Ja, okay. Dann, ich breite meine Arme aus. Ich stelle mich ans Rednerpult und werde dir aus meinem Leben berichten und von den ganzen Regeln und Normen von meiner Gruppenarbeit berichten.
Ja, das finde ich super interessant.
Denn ich kenne mich aus.
Ja, und du musst es ja können.
Ja.
Ich dachte zum Beispiel früher immer, ich bin eine super Teamworkerin. Mhm. Super.
Ja, aber kein bisschen.
Ich bin die schlechteste Teamworkerin auf der ganzen Welt. Ich hasse Teamarbeit. Wobei man da, es gibt so, aber das können wir dann gleich mal aufdröseln. Es gibt nämlich Teamarbeit und Teamarbeit. Das sind zwei vollkommen verschiedene Sachen. Aber ich würde dich jetzt einfach mal fragen, ist das was Natürliches? Also kannst du das einfach, könnt ihr das einfach oder habt ihr da sehr drum ringen müssen?
Das ist eine super Einstiegsfrage, denn meine Einstiegsfrage für heute.
Ich bin halt Journalistin.
Ja, wirklich sehr gut. Meine Einstiegsfrage wäre nämlich heute gewesen, was warst du für ein Gruppenarbeitsmensch in der Schule? Weil ich finde, da lässt sich eigentlich schon viel von abzeichnen. Mhm. Zumindest war das bei mir so.
Also
ich antworte jetzt erstmal auf deine Frage. Entschuldigung.
Ja, weil, genau.
Also, ich konnte das so okay. Denn Gruppenarbeit war für mich in der Schule, ich konnte das einigermaßen gut, weil ich meine Rolle ziemlich schnell gefunden habe. Also wenn die Gruppe so aus 4 Leuten bestand, dann war das so, dass ich das immer sehr gern mochte, weil ich fand es immer toll, mit anderen zusammenzuarbeiten, Ideen hin und her zu werfen, das fand ich schon immer gut. Und meine Stärke in der Schule war natürlich, nicht so überraschend, die Präsentation. So. Also ich habe mich darum, war im Diskurs dabei und habe dann schon im Diskurs so ein bisschen versucht, die Dinge zu simplifizieren, damit ich am Ende einen guten Vortrag halten kann. Denn das war immer meine Rolle. Meine Rolle war es so, die Komplexität runterzubrechen, damit man einen guten, kurzen, knackigen Vortrag halten
kann. Und damit konntest du auch Punkte machen.
Und damit konnte ich Punkte machen, ganz genau. Ich war nicht derjenige, der das alles aufgeschrieben hat. Ich war nicht derjenige, der das sortiert hat. Oder doch, doch, sortiert habe ich schon, aber auch noch andere. ich war auf keinen Fall der Typ für die Recherche, für den Deep Dive. Da war ich auf jeden Fall nie dabei.
Du hast es so gechannelt am Ende.
Genau, ich habe es moderiert. Auch schon, okay. Wenn es 4 Leute waren, habe ich moderiert. Ich habe gesagt, pass auf, du bist doch gut da drin.
In der
mach
Schule
man das.
Schon.
Ja, ja, genau. Du bist gut da drin, mach mal das und ich kann das und so. Und deswegen fand ich Gruppenarbeit eigentlich immer ganz cool. Als es dann losging mit der Gruppenarbeit in der Band, weil eine Band ist eine riesige Gruppenarbeit, besteht eigentlich nur aus Gruppenarbeit, da musste ich dann sehr, sehr viel lernen, weil es, wenn du eine Band hast, sehr schnell sehr persönlich wird. Und dann ist es nicht mehr nur irgendein Thema in der Schule, was du bearbeitest, sondern es geht um dich und deine Gefühle. Mhm. Und immer wenn es um Gefühle geht, ist es sehr schwierig zu diskutieren.
Ja, es geht um Arbeit, die wichtig ist plötzlich, ne?
Ja,
die einen ganz anderen Wert
ganz
hat,
genau,
als mach mal eine Präsentation über das Zebra.
Mhm,
so.
Ja. Ganz genau. Da musste ich ganz, ganz viel lernen und auch meine Bandmitglieder mussten ganz, ganz viel lernen. Wir haben uns am Anfang unfassbar doll und oft und viel gestritten und auch sehr, also sehr hart. Auch so, dass manche einfach den Raum verlassen
das
haben und gegangen
so
sind, weil sie sich so verletzt gefühlt haben. Und dann ging es manchmal um so absolut Kleinigkeiten. Also dann ging es um Wörter, die jemand geschrieben hat irgendwie. Und der hat gesagt, du kannst doch nicht das Wort jetzt benutzen, das ist doch total peinlich. So, das hat zum Beispiel mal irgendjemand zu mir gesagt, dass das peinlich war, was ich geschrieben habe. Und dann bin ich explodiert, weil ich dachte, das ist doch nicht peinlich, das habe ich jetzt gerade gefühlt. Und dann ging es aber in dem Moment gar nicht darum, sondern es ging darum, den Song irgendwie rund zu machen.
Das hört sich an wie so eine Abschlusserklärung schreiben von so einem G7-AußenministerInnen, wo man auch weiß, dass die nächtelang um so Halbsätze und Worte ringen. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch letztlich auch nur Gruppenarbeit, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und es hat ganz viel auch mit sozialem Training zu tun. Ich weiß noch, als wir uns irgendwann mal so verfranst haben und wir haben uns so gestritten auf irgendeiner Tour wegen, ich weiß gar nicht mehr, wegen was, wegen irgendwas. Wir haben uns so gestritten und wir hatten einen Techniker dabei, der nebenbei oder hauptberuflich an der Grundschule gearbeitet hat. Ja. Und der hat gesagt, Leute, pass mal auf jetzt. Ich erkläre euch jetzt mal, ich erkläre euch jetzt mal die Basics. Wenn ihr streitet, dann macht ihr viel falsch. Haltet euch an folgende 3 Dinge. Und die haben mich sehr geprägt.
Okay, jetzt wird's interessant.
In meinem persönlichen und beruflichen Leben und vor allem im persönlichen und beruflichen Streiten. Mhm. 3 Dinge, an die ich mich seitdem immer halte. Er hat gesagt, was ihr niemals machen dürft im Streit ist, das Wort nie benutzen.
Genau wie das Wort immer.
Das wäre das 2. Mhm. Nie und immer nicht benutzen. Das geht nämlich immer in die falsche Richtung. Mhm. Und das ist immer sehr verletzend.
Auch bei Kindererziehung super wichtig.
Ganz genau. Ja. Und das 3. Verwendet das Du. Weil du das gemacht hast, ist alles verkehrt.
Ich-Botschaften
senden. Immer sagen, das hat mich gerade verletzt, dass du meinen Text, den ich geschrieben habe, peinlich fandst. Das hat mich verletzt. So. Und das klingt so einfach und man muss so darüber lachen, aber that's it. Mhm. Wenn du dich an du, nie und immer hältst, dann ist das ist echt schon die halbe Miete.
Ich glaube, so weit kam ich nie. also, was wir beide ja manchmal vergessen, wenn wir uns hier so gegenüber sitzen, ist, dass ich knapp 20 Jahre älter bin als du.
Mhm.
Und
weil du jünger bist und keine Ahnung hast.
Und ich bin in Bayern zur Schule gegangen. Also ich wurde eingeschult 1978 und habe 92 Abitur gemacht. Und es gab keine Gruppenarbeit. Es gab einfach Hardcore-Frontalunterricht.
Okay.
Bayerisches Gymnasium. Mhm. Also in der Schule konnte ich es nicht lernen, weil es einfach nicht gefordert war. Also du musstest schauen, dass du immer allein deinen Arsch dir selber rettest. Und alles, was in die Richtung gegangen wäre, zum Beispiel hat langjähriger Deutschlehrer immer mich versucht, so Richtung Schülerzeitung zu schubsen, abgelehnt. Ich einfach nicht gemacht.
Uncool.
Nee, faul.
Okay, ja,
letztlich,
verständlich.
Ja, dann Schüler mit Verwaltung, so SMV. Ich war zwar Stufensprecherin, aber da so.
Nur damit man die Freistunden mitnehmen konnte.
Genau, damit man so mit aufs auf die Klassensprecherfahrt kann. Ja. Aber dann da so in der Gruppe arbeiten, abgelehnt. Ich habe das alles nie gemacht. Dann habe ich, nach dem Abi habe ich gekellnert. Habe ich relativ schnell die Bar übernommen, stand allein hinter der Bar und habe die anderen rumkommandiert. Dann habe ich Philosophie studiert. Da haben wir uns zwar unterhalten, aber waren alle solche Vollfreaks. Das war auch so allein vor sich hin gedacht hat die ganze Zeit. Also ich habe das nie gelernt. Und die ersten Teamerfahrungen habe ich dann gemacht, als ich so in den Journalismus gegangen bin, für Magazine gearbeitet habe. Und meine Erfahrung von Teamarbeit ist, mir sagt jemand, was ich tun soll.
Das ist keine Teamarbeit, Simone. Genau.
Ich weiß, aber das war so, da habe ich relativ schnell gemerkt, das ist eine Art von System, in der ich nicht gut funktioniere, weil ich habe Riesenprobleme mit Hierarchien, die sich für mich in der Art, wie ich Teamarbeit wahrgenommen habe, immer ganz schnell aufgestellt haben und aber nicht als natürliche Autoritäten, die ich ganz gut akzeptieren kann, sondern als so zwar flache Hierarchien, aber irgendwie so hierarchische Strukturen in so Redaktionen. Und da sträubt sich so alles in mir, da wächst mir so ein Monster aus dem Kopf und habe, glaube ich, deshalb immer versucht, zwar nach außen so zu tun, als wäre ich eine super Teamarbeiterin. Man braucht mich unbedingt in jeder Redaktion. Aber eigentlich habe ich meine Arbeit permanent abgegrenzt. Zum Beispiel, also weil ich immer das Gefühl hatte, wenn jemand anders reinfunkt, auch mit einer kreativen Idee, dann werde ich gestört in dem, was ich mache. Und Klassiker in einer Magazinredaktion, du bist am Schreiben, du hast die und die Zeichenzahl, du bist fast fertig, dann kommt jemand aus der Grafik und sagt, du, wir haben das alles nochmal umgeschmissen, wir haben die Seiten jetzt umgebaut, das sieht jetzt so aus, wir machen das jetzt so und so, 4000 Zeichen weniger oder mehr. Dass ich da nicht mit Tischen geschmissen habe in dem Moment, war ein Wunder. Also ich bin da wahnsinnig schlecht darin und für mich ist es immer ein unglaubliches Wunder, wenn ich von Kolleginnen und Kollegen höre, also SchriftstellerInnen, die gemeinsam einen Roman schreiben. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich weiß aber, dass es viele machen und dass es denen auch ganz viel Freude macht und dass sie das als ein wunderschönes, bereicherndes Erlebnis erfahren. Und es ist mir ein Rätsel, wie das gehen soll.
Schade, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben für heute. Ich wollte nämlich auch da mit dir drüber sprechen. Ich dachte da nämlich auch an so Leute wie Wolfgang und Heike Holbein. Weißt du, diese Fantasy-Eulen. Entschuldigung, also nicht despektierlich.
Hast du Eulen gesagt?
Ja, deswegen nehme ich wieder zurück. Also diese Fantasy-Schinken. Ich habe auch immer riesen Respekt davor, wenn ich das sehe bei Büchern, dass das zwei Leute geschrieben haben.
Ich finde das Wahnsinn. Ich
kann mir immer nicht vorstellen, wie das läuft. Also
ich weiß, wie sie es machen. Ich weiß, wie sie es machen.
Am Laptop und der andere liegt so auf einer Chaiselongue.
Und diktiert.
Ja, oder
nackt.
Oder wie läuft das?
Nein, also so weit, wie ich das kenne, auch von, man hört es ja immer mal so ein bisschen und ich habe aber auch tatsächlich vor allem einen Freund und eine Freundin, die das viel zusammen machen und da schreibt dann, also die entwickeln den Stoff gemeinsam.
Aber, also, was heißt das? Im Gespräch oder?
Ja, genau, die treffen sich dann erstmal ganz viel, fahren vielleicht auch immer mal ein Wochenende zusammen weg, entwickeln die Figuren, die Story, schauen sich das Setting an, recherchieren gemeinsam, so. Und dann machen sie so eine Art Storyline, so eine Struktur und dann teilen sie es auf. Oft haben die dann auch zwei Figuren, zum Beispiel eine weibliche, eine männliche Figur.
Okay.
So, und dann schreiben die Kapitel für Kapitel und dann schreibt zum Beispiel sie erstmal ein Kapitel mit der weiblichen Hauptfigur, das schickt sie ihm dann, er liest, ändert vielleicht, lektoriert auch schon mal ein bisschen, setzt das nächste Kapitel an, dann kommt sie wieder, dann er wieder und manchmal schreiben sie auch parallel, weil sie ja wissen, was so, also das ist eine super disziplinierte Arbeit, die
was
aber
Entschuldigung, dass ich dich, ich muss dich unterbrechen, weil was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerade nicht sehen, ist, wie du das gerade mit deinen Händen auch die ganze Zeit vormachst.
Zack, zack,
also,
zack, zack.
Erst schreibt er, dann kommt sie. So mit dem, das fand ich ganz toll. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe.
Und ich wünschte, ich könnte das so, weil man muss sich natürlich sehr aufeinander einlassen. Man muss damit leben können, dass die andere oder der andere sagt, sorry, ist ein totaler Scheiß, den du da geschrieben hast. Und ich habe das einmal gemacht, in diesem Herbst mit drei Freundinnen, also wirklich mehr als Kolleginnen, wir sind Freundinnen, wir sind zu viert und wir haben eine Hörspielserie geschrieben mit 10 Folgen. Und da haben wir es uns aber so aufgeteilt, dass jede von uns 2 Folgen, jede von uns hat eine Figur, es sind 4 Figuren, jede hat 2 Folgen geschrieben, es spielt alles in einem Haus und die erste und letzte Folge haben wir zusammengeschrieben und wir haben uns vorher quasi in die Hand versprochen, wir lektorieren uns nicht gegenseitig.
Okay.
Also, wir quatschen uns nicht rein. Wir haben das so ein bisschen verbrämt mit, also vor allem ich. Ja, ich bin dann immer so zerbrechlich und so fragile in meinem Prozess und so. Und wenn dann jemand was sagt, dann, ey, dann breche ich total zusammen und dann kann ich gar nicht mehr denken und dann wird es total schlecht. Stimmt natürlich nicht. Letztlich ging es nur darum, Finger weg. So. Und das hat aber super funktioniert und das fand ich, das hat mich sehr beglückt, weil ich gemerkt habe, ach, wenn die Voraussetzungen klar sind, dann ist das ganz toll. Und dann ist es natürlich toll zu sehen, wie die Figuren der anderen auch wachsen und wie man aufeinander Bezug nehmen kann und so. Also ich, so langsam weiche ich da ein bisschen auf. Aber ich habe wirklich, ich habe allerhöchsten Respekt davor, wie man zusammen etwas erschaffen kann. Also ihr zum Beispiel einen Song. Ich weiß gar nicht, wie sowas konkret. Schreibt ihr alle 4 eigentlich? Nee, ihr schreibt du und Sophia,
ne? Ja, meistens. Vor allem schreiben Sophia und ich.
Ja, aber die anderen haben ja ihre Instrumente. Also da ist ja auch ein kreativer Prozess, der da mit reingehört.
Auf jeden Fall. Aber da lektoriert, also so heißt das natürlich nicht bei uns, aber das machen wir schon auch gegenseitig. Also dann.
Wie geht denn das los? Wie geht denn eure Gruppenarbeit so vonstatten, ganz konkret?
Also es ist ganz unterschiedlich. Manchmal sitzen Sophia und ich zusammen und hören Musik, die uns inspiriert.
Also dann, ihr nehmt euch das auch vor, wir treffen uns jetzt zum Songschreiben.
Ja, das machen wir sehr regelmäßig, büromäßig. Das haben wir sogar in der Woche. Wir haben 2 Tage, wo wir uns jeden Morgen um 9 Uhr treffen.
Super.
Genau, also so wie, ne, einfach und dass man weiß, so da passiert auf jeden Fall was. Und wenn wir uns da treffen und niemand bringt eine Idee mit, dann setzen wir uns hin und hören Musik und versuchen uns inspirieren zu lassen. Und manchmal hören wir dann eine halbe Stunde Musik und wir finden irgendwas, was wir toll finden, was uns inspiriert und dann geht's irgendwie los. Und manchmal finden wir aber auch nichts und dann hören wir 2-3 Stunden Musik und haben einfach eine gute Zeit zusammen. Und oftmals ist es aber auch so, dass einer von beiden dann kommt und sagt, hier, ich habe eine Idee, ich habe einen Satz, um den würde ich gerne einen Song schreiben. Ich habe eine Idee, die trage ich schon länger mit mir rum oder auf dem Hinweg ist mir gerade was eingefallen, wie findest du das? Und dann spricht man erstmal miteinander, ist es eine gute Idee? Man versucht so im Kopf schon mal den Song so ganz grob zu planen.
Und da seid ihr aber auch noch ganz wertungsfrei wahrscheinlich und das ist auch wichtig.
Nee,
okay, weil ich würde mir vorstellen, wenn ich jetzt zu dir kommen würde mit einer Idee, müsste ich sicher sein, dass du mir die noch nicht gleich um die Ohren haust.
Ja.
Das also da und da seid, da funktioniert ihr aber anders.
Da funktionieren wir anders, aber ich glaube auch, weil wir schon so lange zusammenarbeiten. Und weil das, beziehungsweise, also es ist schon einigermaßen offen, aber ich merke sofort, wenn ich eine Idee habe, merke ich sofort, ob Sophia das cool findet oder nicht.
So. Du siehst es in ihren Augen.
Ich sehe es sofort. Und wenn sie es nicht gut findet, dann weiß ich schon, ja, wir können uns jetzt hier einen halben Tag dran setzen, aber ich weiß, dass das wird keinen Spaß machen und deswegen lassen wir es dann auch meistens.
Ist das für sie bei dir genauso, weißt du das?
Weiß ich nicht.
Weißt du nicht? Interessiert mich auch nicht.
Interessiert mich überhaupt nicht.
Scheißegal.
Ja, und dann genau, geht's los. Aber es ist auch sehr unterschiedlich. Also manchmal ist es auch so, dass wir überhaupt keinen konkreten Plan haben. Also wir fangen einfach an und schreiben eine Strophe und wissen überhaupt nicht, worauf das hinauslaufen wird. Und sprechen dann auch gar nicht drüber. Es gibt Songs, die haben wir zusammen geschrieben.
Aber wie schreibt
und
ihr zusammen eine Strophe? Also Sophia an der Gitarre, du am Stift oder wie? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das geht.
Also mal so, mal so. Meistens, ja, also manchmal sitzt man da und spielt mit der Akustikgitarre rum und sagt, hier, ich hab eine Gesangsmelodie, hör mal. Und dann sagt Sophia, coole Melodie, hier was mit dem Text. Und dann, ja, ist gut, ist nicht gut.
Mystery, echt.
Und dann geht's los, ja. Aber wie gesagt, manchmal ist es so, dass wir wirklich dann einfach so in diesem Prozess drin sind, uns gar nicht darüber unterhalten, worum es eigentlich geht, sondern man hangelt sich so von Satz zu Satz und Strophe zu Strophe und ich bin mir sicher, oder ich weiß ganz genau, dass es Songs gibt, auch schon Songs, die wir veröffentlicht haben, wo wir hundertprozentig beide unterschiedliche Gedanken zu haben. Also Ich würde sagen, in dem Song geht es darum und sie würde sagen, in dem Song geht es um was ganz anderes.
Das finde ich so interessant, weil ich frage mich, wenn das zwischen euch so, ich finde es ja echt so ein Mysterium, dass das so funktioniert und dass das auch dann offenbar innerhalb der Band nur zwischen euch beiden so.
Also wir haben das auch so. Schon, wir haben auch schon Songs geschrieben, Entschuldigung, dass ich hier unterbreche, aber wir haben auch schon Songs geschrieben zu viert und es funktioniert auch, aber ich finde, dass es komplizierter wird, je mehr Leute dabei sind.
Naja, und das Ding ist ja, wenn man was nicht alleine macht, sondern zu zweit, die Idee ist ja dahinter, dass es eher ein Beschleuniger ist.
Genau.
Als eine Bremse.
Genau.
So, das muss ja als Beschleuniger, genau. Als Verstärker wirken. Und was ich interessant finde daran, ist, dass ich zum Beispiel mit Leuten, die ich gut kenne, dafür muss ich die gar nicht besonders lang kennen. Es gibt Leute, die kennst du recht schnell, als welche von deinem Stamm und dann bist du auch schnell sehr eng. Weiß ich nicht, kann ich auch, das klingt jetzt so doof, aber da ist so eine telepathische Ebene. Also, dass man sich nur anschauen muss und auch bei inhaltlichen Sachen sofort weiß, was die andere denkt oder der andere und gar nicht groß reden muss.
Aber das hat was mit Geschmack zu tun,
und dann
oder?
So einen Step machen kann. Nee, das hat, glaube ich, zu tun mit der gleichen Art, wie man die Welt wahrnimmt. Ja. Und das ist bei euch, hast du das Gefühl, dass ihr dann so eine, also ich nenne das immer Telepathieren. Also wenn mir jemand was in die Hand gibt und ich weiß sofort, was ich damit machen soll.
Das ist eine gute Frage.
Ohne, dass mir jemand sagt, mach mal bitte das und das damit. Und das kann ich aber nur bei manchen Leuten. Weißt du, manche Leute geben mir was in die Hand und ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll.
Oh, ich würde das ganz anders sehen. Aber ich glaube, dass es bei uns auch so gewachsen ist. Denn als wir angefangen haben mit der Band, das habe ich hier auch schon mal im Podcast erzählt, da war das so, dass ich eine Band hatte und Sophia hat mir geschrieben auf MySpace und hat gesagt, ich würde gerne mit dir eine Band gründen, weil ich deine Stimme cool finde, aber ich möchte gerne texten. Und dann hat sie mir einfach Texte geschickt und hat gesagt, sing das mal. Und
tolle Ansage.
Genau.
I love Sophia.
Genau, ja, total toll. Und ich habe mich dann erstmal nicht gemeldet, weil ich dachte, ey, ich will doch selber Texte schreiben. Ich habe selber eine Band.
Ich sing doch nicht
Texte, was soll das? So. Und dann hat mich das aber so fasziniert, weil das so Texte und Gedanken waren, die ich so noch nicht hatte. Und die ich auch nicht sofort durchdrungen habe. Also es war eine ganz andere Art zu texten, als ich das gemacht habe. Und als ich die ersten Songs dann mit ihr zusammen gemacht habe oder mit der Band zusammen gemacht habe, da war das gar nicht so, dass ich das verstanden habe, was sie mir da geschickt hat, sondern ich musste mir das so sehr schwer erarbeiten erstmal. Aber das war super spannend für mich, weil das so eine ganz andere Welt war. Und weil ich auch erstmal so einen Ansatz finden musste, was ich jetzt eigentlich mit diesen Texten mache. So. Und daher kommen wir, weißt du? Und jetzt so über die Jahre hat man
sich natürlich... Also im Prinzip hat sie dir was in die Hand gegeben, das für dich ganz sperrig war und du wusstest überhaupt nicht, was du damit machen solltest.
Ja, ganz genau.
Und hast es erstmal drehen müssen eine Weile in der Hand. Und
genau.
Klar, dadurch entwickelt man natürlich eine super Perspektive auf Dinge.
Und wir haben auch ganz am Anfang nie über Texte gesprochen. Also sie hat die einfach wirklich so hingedingst, so. Und es kam dann mal vor, dass ich gesagt habe, so, das finde ich nicht so gut, da müssen wir nochmal was ändern. Und dann hat man da vielleicht was dran geändert. Oder ich hatte einen Vorschlag, was man ändern sollte. Und hat sie gesagt, aber das macht doch dann überhaupt keinen Sinn mehr. Und dann habe ich das immer nicht verstanden, weil ich halt was ganz anderes in dem Song gesehen habe. Und für mich hat das super. Keinen Sinn gemacht, weißt du?
Ja.
Und genau das fand ich aber so spannend. Und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso ich so lange am Ball geblieben bin bei dieser Band, weil ich das so faszinierend fand.
Weißt du was, eigentlich sind das so Gespräche, die ich gerne im Fernsehen sehen möchte. So statt Markus Lanz möchte ich gerne solche Gespräche zwischen solchen Leuten hören, die so miteinander ringen, so wie Günter Gauss redet mit Hannah Arendt. So 80 Minuten ringen.
Ja, aber man redet auch Thema. Schon viel aneinander vorbei.
Ja,
ne?
Aber das ist toll, weil das Interessante ist ja, also meine Spezialität sind ja Dialoge, Gespräche. Also aufschreiben, Dialoge aufschreiben. Und das Interessante ist immer das, was in der Lücke passiert. Also da, wo also das, was nicht gesagt wird und da, wo aneinander vorbeigeredet wird, da wird es nämlich aufregend, weil da entsteht so ein Raum für Gedanken und Gefühle und ach, das ist super spannend.
Und ich habe aber das Gefühl, dass es jetzt über die Jahre, wir machen das ja jetzt schon super lang zusammen und mittlerweile schreiben wir ja auch zusammen, nur seit irgendwie, weiß nicht, 4, 5, 6 Jahren irgendwie so.
Ach, seitdem erst, so lange hat das gedauert.
Ja, genau, es hat am Anfang sehr lange gedauert, weil das halt immer so diese unausgesprochen, das war der unausgesprochene Deal. Ich wusste, sie möchte gerne schreiben und ja, für mich war das lange Zeit okay und dann...
Ja, weil du ja der bist, der die Gruppenarbeit präsentiert.
Am Anfang war das für mich okay.
Das Zebra.
Ja, und für mich war das so dieses, das ist jetzt eine interessante neue Sache. Ich habe davor halt auch viel geschrieben und eine Band gehabt und so, aber für mich war das halt die neue Sache. Ich mache jetzt mal das und lass mich nur darauf ein. Und dann irgendwann habe ich aber gemerkt, es staut sich bei mir so viel an auch und ich brauche ein Outlet. Und entweder mache ich jetzt nebenbei noch ein Solo-Ding oder... Ich möchte mein Kram auch mit in die Band bringen.
Wie hat Sophia reagiert, als du gesagt hast, ich will jetzt, dass wir zusammenschreiben?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich glaube, es war nicht so einfach. Also, ich glaube, am Anfang war es so ein Ding von, okay, lass uns das mal machen. Und es war aber sehr schwer. Also, wenn wir dann zusammensaßen, ich musste wirklich um jedes Wort ringen. Und wenn wir dann zusammen geschrieben haben, dann war es auch 95% Sophia und 5% Ole.
Aber kannst du irgendwann, wenn ihr das mal macht, für mich einfach so ein Band mitlaufen lassen?
Ja, kann ich gerne mal machen.
Ich glaube, das fände ich so interessant. Und wie kommen die anderen beiden dann da rein, nur um das noch abzuschließen? Dann erst im Studio oder?
Ganz
oder?
Unterschiedlich. Also wir hatten Phasen, da saßen wir dann wirklich zu viert im Raum. So, und dann hat vor allem Sophia am Anfang gemacht und ich habe mal was reingeworfen und die anderen auch so ein bisschen, aber eher, und die kam dann erst später, als es dann so ein bisschen konkreter wurde, dann dazu und haben dann so ihre Instrumente da eingeflochten.
Weil ist ja auch nochmal so ein kreativer Prozess,
auf jeden Fall.
Wie dann sowas arrangiert wird.
Auf jeden Fall,
also
ja.
Was dann so an Gefühl dabei rauskommt aus so einem Text.
Auch viel Streitpotenzial gibt's dann da. Also, weil wir legen meistens dann die Songs schon so an, dass es schon ein Schlagzeug dann gibt. Und ein Bass gibt's dann auch oft schon. So, nur damit man mal so eine Grundidee hat. Und dann kommen die dazu und verändern das.
Genau, da kommt die Regie.
Genau.
Die Regie vom Schlagzeug und die Regie vom Bass.
Ja, und das ist aber eigentlich, ich finde es immer einen ganz tollen Prozess, weil man dann das Gefühl hat, es baut sich so und es ist auch eine schnellere Arbeit. Also weil das ist oft so, wenn wir zusammensitzen und wirklich einen Song von null anfangen, dann kann das schon passieren, dass man an einer Strophe irgendwie einen halben Tag sitzt.
Nein, das ist genau wie wenn wir erste Fassung schreiben und dann überarbeiten. Überarbeiten ist einfach auch die finde ich fast die, also es ist eine ganz andere Arbeit, die geht mir viel leichter von der Hand. Dieses Erschaffen ist halt echt brutal.
Genau, manchmal. Und das verzweifelt man dann ja auch oft so an Sachen und kommt nicht weiter. Und das ist meistens dann nicht mehr so, wenn die anderen dazukommen.
So,
dann ist es mehr so ein Fluss und ein Prozess.
Und hier kommt jetzt ein Punkt, wo für mich Gruppenarbeit geil wird. Und zwar nicht in diesem, ich muss mich alleine quälen. Moment, ich fange nochmal an. Es gibt eben diese Phasen, in denen ich mich alleine sehr quäle, um etwas zu erschaffen. Und dann gibt es so Momente, wo ich das nicht mehr kann. Und dann kommt zum Beispiel meine Freundin Karen ins Spiel, die im Erdgeschoss wohnt bei uns im Haus, auch Schriftstellerin ist. Und dann benutze ich ihr Gehirn und sie benutzt meins. Vice versa. Und das ist so eine ganz zarte Form von Gruppenarbeit schon mal, weil Karen sagte mal, was sie daran so gut findet, dass wir das machen, ist, dass wir die Ideen der anderen so kommen lassen zu einem Problem und dann auch aufnehmen und das nicht als Kritik empfinden. So, und das ist für mich so ganz zarte Formen der Gruppenarbeit. Und das schätze ich so sehr, weil manchmal bin ich zu allein mit dem, was ich mache. Und
ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Ja, es ist halt schon, du zerfleischst dich halt dann auch manchmal.
Ja, klar.
Ich habe im Zuge dessen angefangen vor ein paar Jahren und mache ich immer wieder, habe ich jetzt gerade letzte Woche auch gemacht mit KollegInnen in kleinen Gruppen. Jetzt waren wir zu fünft, waren auch schon mal zu zehnt oder dreizehnt, aber kleine Gruppe funktioniert besser, finde ich, in so ein Haus zu fahren in Mecklenburg und da gemeinsam ganz gezielt an Sachen zu arbeiten. Also, eine Kollegin will ein Sachbuch schreiben zu einem Thema, sagt, ich habe keinen Bock, wieder alles überzumachen. Ich suche mal eine neue Struktur. Können wir eine neue Form für ein Sachbuch entwickeln? Oder der andere Kollege, ich habe hier eine Serie konzipiert für Netflix. Ich würde euch die gerne mal vorstellen. Können wir darüber reden? Oder ich komme mit einer Szene, mit der ich mir nicht sicher bin, ob die nicht schon hart über die Grenze zum Kitsch rausgeschrammt ist und könnt ihr da mal drauf schauen? Solche Sachen, und das finde ich wahnsinnig inspirierend.
Und macht vor allem Spaß.
Es macht so einen Spaß und es ist, und da geht es eben nicht darum, zusammen an Texten zu arbeiten, weil das kann mir keiner abnehmen, das Schreiben kann mir keiner abnehmen, aber die Vorarbeit, die gedankliche Vorarbeit, wenn ich da noch ein paar andere Gehirne habe, die wir zusammenschütten und zusammenrühren können, weil wir sind ja alle klug, dann ist das so unfassbar bereichernd und ich gehe da immer raus, also unabhängig von dem Inhaltlichen, das bist du natürlich nach 3, 4, 5 Tagen Marihuana und Alkohol auch
ist alles super.
Ey, man will auch nur noch in Unterhosen rumlaufen. So. Und es ist einfach alles so eine liebevolle Freak-Truppe. Aber es ist inhaltlich für mich, ich gehe da jedes Mal raus und habe das Gefühl, ey, ich habe jetzt so Koffer gepackt bekommen von den anderen, die ich da rausschleppe, so Koffer mit Gold, weißt du? Mhm. Und die kann ich alle mit nach Hause nehmen und da ist so viel drin und die kann ich dann aufmachen und dann sind die Gespräche wieder, sind wie so Hologramm-Goldkoffer eigentlich, sind die Gespräche wieder da und plötzlich weiß ich wieder, was an der Szene kitschig war und was nicht kitschig war und dann habe ich einen totalen, so eine totale Marschroute für die restlichen 100 Seiten oder so. Es ist so geil. Und da liebe ich Gruppenarbeit. Also wenn es in die Richtung Gruppentherapie geht, sagen wir mal so, dann finde ich es super geil.
Ist lustig, was du gerade beschreibst. Ich musste die ganze Zeit an so eine Redaktion denken, die sich dann zusammensetzt und dann hat jeder, gibt nochmal irgendwie gute Ideen
die
rein.
Die verschiedenen
und dann,
Abteilungen.
Genau. Und dann ja, geht man total das, bestärkt
genau.
daraus.
Genau, ich mag das auch. Also wenn diese Runden aufsetzen, ist immer wichtig, dass die inhaltlich heterogen sind oder von dem, was wir machen. Also dass eben jemand Drehbuch macht, dass jemand Theater macht, dass jemand Sachbuch macht, jemand Roman, jemand eher Journalismus oder so, und das, dann wird's interessant. Also wenn es so also mit 5 RomanschriftstellerInnen, da ist es besser, wenn man zu zweit mal mit einer Freundin oder einem Freund eine Woche irgendwo ist. Aber alle 5 sind dann doch zu sehr in ihrem Saft. Aber gerade dieses komplett andere von außen, also wenn jemand, der Serien schreibt, auf so eine Emo-Szene von mir guckt, dann habe ich da natürlich einen ganz anderen Input nochmal. Und das ist echt toll. Das finde ich echt richtig toll. Aber die Grenze ist immer dieses Schreiben. Also da muss ich echt allein durch, das merke ich. Und ich finde das, wie ich auch am Anfang gesagt habe, bewundernswert, wenn Leute das zusammen können. Also wie du und Sophia, wie ihr das macht oder die KollegInnen, die ich habe, die, es gibt ja welche, die haben über Jahrzehnte gemeinsam geschrieben.
Ich stelle mir das auch wahnsinnig. Ich musste daran denken, ich habe das für unsere Podcast-Folge hier nochmal rausgesucht. Tut mir leid, wenn es jetzt ein bisschen quatschig wird, aber
super.
Ist vielleicht auch ganz wichtig. Und zwar habe ich ja schon mal erzählt, ich habe ja auch Pädagogik studiert. Ist bekannt.
Ne? Ich liebe es total, wenn du den Lehrer Dr. Specht rausholst.
Ich habe Pädagogik studiert und es war durchaus kontraproduktiv für meine Arbeit in der Band.
Hast du immer den Leisefuchs gemacht, wenn anderen durcheinander geredet haben?
Das darf man nicht mehr. Man darf nicht mehr den Leisefuchs machen, weil es das Symbol auch der PKK ist. Da gibt es an vielen Schulen gab es Diskussionen und so. Du darfst nicht mehr den Leisefuchs machen.
Extra, ne?
Du musst immer die Ohren zuklappen.
Oh Gott, ich würde extra den Leisefuchs machen.
Genau, ja. Wird natürlich auch oft gemacht.
Ich finde den Leisefuchs auch so super.
Ja, nee, Leisefuchs geht nicht mehr. Aber ich habe nochmal extra in meine
PKK-Fuchs.
Ja, das ist so. Das ist der PKK-Fuchs. Muss er aufpassen. Ja, Simon, ich sag dir das. Ich habe extra nochmal in meinen Pädagogik-Ordner zu Hause reingeguckt.
Jetzt wegen Gruppenarbeit.
Wegen Gruppenarbeit. und habe so ein paar Sachen rausgeschrieben. Und zwar,
oh please, es Ole, gibt educate me.
Die verschiedensten Gründe für den Motivationsverlust bei Gruppenarbeiten. Und ich dachte, ich präsentiere dir das nochmal kurz hier.
Ja, weil ich da so Probleme mit habe.
Weil du ja mal Probleme hast. Und dachte ich, können wir dich noch so ein bisschen rauscoachen, weißt du? Und aber eine Sache vorweg nochmal, ich habe das damals auch versucht, so ein bisschen in meine Bandarbeit reinzubringen.
Kam nicht so richtig
geil an, überhaupt nicht
ne?
gut an. Also vielleicht solltest du das eher für dich behalten. Also, pass auf, ein großes Problem bei Gruppenarbeiten ist der sogenannte Freerider-Effekt. Also, es gibt oftmals Trittbrettfahrer und da musst du echt aufpassen. Also, wenn du in der Gruppenarbeit bist, gibt es oft die Typen, es sind oftmals Männer, leider, die sagen, ja, ich bin bei euch dabei und dann machen die aber nichts.
So. Dann liegen die da nur und spielen
sich
an den Eiern
die da rum und am Ende sagen sie aber, ich war auch ein Teil davon. Also frühzeitig, das sind die sogenannten Freerider. Also wenn du mal wieder Leute zusammensuchst für so ein Writing-Session, achte darauf. Oftmals Männer, muss man leider sagen.
War jetzt bei uns überhaupt nicht so. Ich finde es aber, das finde ich wahnsinnig interessant. Das kommt mir so ein, das ist so ein, ist es halt irgendwie so ein FDP-Geschmack.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, warum.
Kann ich nachvollziehen. Also, achte auf die Freerider.
Okay.
So, als nächstes gibt es ein Phänomen, das nennt sich Social Loafing. Das ist das soziale Faulenzen. Und das bedeutet, es besteht keine persönliche Verantwortlichkeit für das Ergebnis. Weil du das Gefühl hast, naja, es ist ja ein Gruppending.
Oh, so ein Mitläufertum.
So ein Mitläufertum. Und das heißt, da musst du aufpassen, dass deine Gruppe nicht zu groß wird. Weil wenn die Gruppe auch so groß wird, hat irgendwie niemand mehr das Gefühl, naja, ob, ne? Also es sind
aber
so
du setzt
viele
mir jetzt
Leute,
gleich den Hut auf für die Gruppe,
spiegelt,
oder? Kann es sein?
Ja klar,
Scheiße,
natürlich.
Ich ja schon, krieg totale Gegenbewegung.
Also musst du aufpassen, ne?
Ja.
Dass wirklich jeder auch eine persönliche Verantwortlichkeit fühlt.
Mhm.
Weil ansonsten sinkt die Motivation. Dritte Sache, der sogenannte Gimpel-Effekt. Englisch.
Go get the Gimp.
Englisch auch Sucker-Effekt genannt. Ja, es wird, dabei wird vermutet, dass Partner zu haben, die eigene Bereitschaft, einen Beitrag zu leisten, ausnutzen. Ne? Also folglich sinkt auch die eigene Anstrengungsbereitschaft. Das heißt, du hast das Gefühl, die anderen sind hier alle nur da, um mich auszunutzen. Und deswegen mache ich jetzt auch nichts. Weil ich will nicht ausgenutzt werden.
Also da sitzt man so mit verschränkten
Armen. Das heißt, alle sitzen sich mit verschränkten Armen gegenüber und haben das Gefühl, die wollen mich auch alle nur ausnutzen. Und deswegen mache ich auch nichts, weil ich lasse mich hier nicht ausnutzen. Der sogenannte Sucker-Effekt. Das heißt, da könnte man vielleicht im Vorweg drüber sprechen. Also ich möchte nicht, dass ihr mich aussackt. Wir können uns gerne gegenseitig sacken.
Aber nicht aussacken.
Aber nicht das Einzelne. Also nicht die einseitige Sackung. Weißt du? Gimpel-Effekt. Kannst du vielleicht merken. So, und dann als letztes habe ich noch gefunden, das Performance-Matching. Nun, hör mal richtig zu. Schreib ein bisschen mit.
Performance, ich schreibe die ganze Zeit mit.
Sehr gut.
Mit meinem Kaffeelöffel.
Sehr gut. Performance-Matching, das ist das Angleichen von individuellen Leistungen in Klammern an zu niedrige normative Leistungsstandards. Ne? Und das wird dann als Motivationsverlust.
Ja, nee, die sind natürlich immer alle super high class, aber auch high maintenance. Die
ja, das ist nämlich auch das Problem.
Ja.
Ne? Also such dir Leute, die wirklich so auf deinem Standard sind und eher auf dem höheren Standard. So, wenn du,
kenn ich nicht, gibt's
ja,
nicht.
Sehr gute Antwort. Also nicht mit Leuten abhängen, die alle nicht so richtig viel drauf haben, weil
ja,
dann sinkt ne, deine Leistungsmotivation auch. Also da geht es gar nicht so um die Qualität, sondern vor allem darum, wenn es so Schluffis sind. So.
Ja, um das Interessante. Also ich finde, es gibt ja zwei Währungen
genau.
in der kreativen Arbeit. Interessant und nicht so interessant.
Genau.
So, und wenn ich etwas vor mir habe, das ich sehr interessant finde, weil ich mir das ganz genau anschauen muss, weil ich es nicht verstehe, dann feuert mich das oder zündet mich das natürlich auf eine ganz andere Art an, als wenn ich sowas vor mir habe, was ich so anschaue und sage, ja, okay, weiß ich genau. Nächster.
Verstehe ich.
Fertig, weiter.
Ich musste beim Performance-Matching, musste ich unweigerlich an so eine Songwriting-Session denken, die ich mal hatte, mit ein, ach, wie sage ich das jetzt, ohne dass...
Ohne dass jemand verletzt wird.
Genau, ohne dass ich diese Person nenne. Also ich habe mal mit jemandem geschrieben, der sehr, sehr wenig Erfahrung hatte, was ja überhaupt kein Problem ist, auch noch sehr, sehr jung war und auch nicht so richtig wusste, was er eigentlich machen wollte. Und ich war in dieser Session so als Helfer und Unterstützer. Ich sollte so ein bisschen, genau, so ein bisschen Ideen reinbringen und so ein bisschen Entwicklungsarbeit eigentlich, Entwicklungsarbeit von Newcomern. So könnte man das so sagen. Genau. Und ich hatte da total Bock drauf und habe dann aber richtig schnell gemerkt, dass ich mich so habe runterziehen lassen, weil da so wenig auch zurückkam. Ich hatte nicht so richtig einen Sparring-Partner.
Ja.
So das Gefühl, wir waren so auf ganz unterschiedlichen Levels und das hat mir nicht so viel Spaß gemacht und mich dann total runtergezogen. Und ich glaube aber auch, weil ich diese Person nicht so interessant fand. Andersrum habe ich das nämlich mal gehabt mit einer Person, die ich super spannend fand. Die ich vielleicht auch ein bisschen interessiert, also vielleicht fand ich die auch ein bisschen interessant einfach so. Und da war das genau andersrum so. Da habe ich so richtig, da haben so die Funken so voll gesprüht, weil ich das einfach so spannend und interessant fand.
Das provoziert
fand,
so. Eine Reaktion, genau. Natürlich. Also ich merke das immer, wenn ich mit Leuten über Inhalte, Stoffe, Kreativität, Struktur, was auch immer rede und also ich muss die schon mögen, aber die dürfen ruhig auch so eine Gegner-Attitude haben.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Also, dass ich herausgefordert bin. Mich halt nicht bereitwillig zur Beute mache, sondern so, okay, lass jucken, Kumpel. Zeig mal, was hast denn da so? Das finde ich schon, ja, da fange ich auch an zu sprühen dann. Und ja, also was ich jetzt gelernt habe, dass in unserer Stunde Pädagogik über Gruppenarbeit, dass ich einfach verdammt nochmal alleine schreiben will und dass mir da keiner mir da echt keiner aufs Manuskript pissen soll.
Verständlich.
Aber dass ich alles, was davor ist, muss ich vielleicht noch viel intensiver und bewusster und auch proaktiver nutzen.
Damit möchte ich hier ganz kurz die Ole Specht Pädagogik-Ecke wieder schließen. Keine Sorge, ich schließe die jetzt auch mal ab. Die kommt nicht so schnell wieder.
Ich finde die immer super.
Aber
ich brauche das auch manchmal.
Ich freue mich immer, wenn ich mal sowas wieder loswerden kann, weißt du? Ich habe oft das Gefühl, das ist alles so umsonst gewesen. Und irgendwie ist es schön, das mal loszuwerden.
Nein.
Genau. Eine Sache wollte ich noch, weil wir sind, glaube ich, schon fast am Ende.
Ich glaube, wir sind schon fast durch.
An unserem kleinen Salon hier wieder angelangt. Eine Sache wollte ich noch da lassen und wollte ich vor allem noch mit dir besprechen, weil ich immer das Gefühl habe, dass das für meine Arbeit so wichtig ist und ich könnte mir vorstellen, dass du davon auch total profitieren kannst oder andersrum, ich kann mir immer nicht so richtig vorstellen, wie du das eigentlich machst so alleine, denn
das ist schrecklich.
Ich finde die Vorstellung, gerade bei Songwriter und Songwriterinnen, wenn die alleine einen Song schreiben, finde ich auch immer spannend, weil ich so das Gefühl habe, dass da sitzt diese einsame Person vom Feuer und schreibt sich so die Last der Seele runter und es kommt alles aus einem Herzen. Und das finde ich auch immer so spannend und großartig und toll. Und ich merke aber immer, dass so für meinen Schreibprozess das super hilfreich ist, Leute zu haben, die mit mir zusammen diese Gefühle so aufdröseln. Weil das hat ja auch, das ist ja auch das Klischee, dass Songwriting sowas Therapeutisches ist und das Schreiben sowieso auch. Aber ich finde immer, dass das nochmal so ganz andere Perspektiven einem eröffnet und dass das auch so persönlichkeitsentwicklungstechnisch toll ist. Also, dass man so ein Problem hat, mit dem man so rumläuft und dann erzählt man das jemandem und dann macht man was da draus. Und das sind für mich immer die schönsten Momente im Songwriting. So, wenn man so sagt, pass mal auf, ich habe hier so ein Gefühl und ich verstehe das nicht so richtig. Und dann erklärt einem jemand das Gefühl und dann baut man daraus was. Und das ist immer so, das macht mich immer so tief glücklich, wenn das passiert. Ich frage mich immer, wie so Leute wie du das machen,
okay,
die keinen Spiegel haben.
Here it is.
Ja.
Die sind natürlich alle in meinem Kopf.
Ja.
Also, ich habe Gruppenarbeit im Kopf.
Ja.
Ich habe ja all diese Figuren. Mhm. Also es sind ja mindestens zwei in jeder Geschichte. In keiner Geschichte läuft ein Mensch allein durch die Welt, ohne jemand anders zu treffen. Also zumindest in keiner Geschichte, die ich interessant finde. Es geht immer um Dialog und Interaktion. Und ich habe tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Leute da im Kopf, die alle einen Teil meiner selbst darstellen. Und die sind permanent miteinander im Gespräch, während ich schreibe. Und ich bin überhaupt nicht allein. Keine Sekunde. Und es gibt zum Beispiel in jeder Geschichte, in jedem Roman, gibt es so ein, zwei, also aber mindestens eine Figur, in die ich super verschossen bin. Es kann ein Mann oder eine Frau sein, scheißegal. Und ich kann es nicht abwarten, dann dahin zu gehen, in meinen Kopf, wo diese Leute sind und mit denen zu tun zu haben und die in die Welt zu stellen und zu schauen, wie die sich verhalten und die besser kennenzulernen und darüber natürlich auch meine Art, mich in die Welt zu stellen, besser kennenzulernen. Es ist super therapeutisch und es ist eine permanente Gruppentherapie, was beim Schreiben stattfindet.
Das finde ich ein richtig...
So, and that's it. Da haben wir es.
Das verstehe ich jetzt. So habe ich das noch nie gesehen.
Ich das auch stimmt. Nicht.
Du hast ja so viel Zeit auch in deinem, wenn du einen Roman schreibst, hast du ja viel Zeit, die Figuren miteinander verbringen.
Ja.
Und du kannst das ja richtig entwickeln, wie die miteinander sprechen und.
Und man muss die auch immer erstmal kennenlernen. Das dauert ja auch eine Weile. Und es ist auch von Anfang an nicht gleich klar, in wen von denen ich mich verliebe. Aber es gibt immer eine oder einen, die ich verknallt bin.
Das finde ich ein ganz tolles Ende von unserem Podcast.
Ja, ich mache nämlich eigentlich mich super in Gruppenarbeit. Und
auf der anderen Seite ist es auch ein Stück Self-Love, ne? Du bist dann ja in dich selber auch verliebt. Das ist ja ein Teil von dir.
In gewisse Aspekte. Aber verliebt sein heißt ja nicht unbedingt, dass man das super toll findet, sondern dass man
sich dahin gezogen fühlt, ja. Ich fühle mich zu unserem Podcast hingezogen. Das war ein ganz,
ich mich auch.
Ja, das war eine ganz tolle Folge. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Dankeschön, dass du...
Ich danke dir.
Das war mir gar nicht so bewusst, dass so viel in dem Thema Gruppenarbeit steckt. Aber ja, ich habe vor allem noch super viele Sachen hier notiert, an die wir gar nicht mehr...
Machen wir einfach nochmal eine Folge.
Kratzen konnten.
Machen wir nochmal eine Folge, finde ich gut.
Aber vielleicht machen wir dann nochmal irgendwann eine Folge damit.
Vielleicht fahren wir mal zusammen auf Gruppenarbeit und danach machen wir eine Folge.
Ja. Bäm. Oh, das ist sehr interessant. Sehr interessant. Wahrscheinlich würden wir danach aber nie mehr diesen Podcast machen.
Bin ich mir nicht sicher.
Okay, gut. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, danke euch da draußen und wir hören uns... In zwei Wochen.
Wir hören uns in zwei Wochen. Ihr könnt uns übrigens auch, es gibt jetzt bei Spotify, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, Simone.
Ich nutze kein Spotify.
Okay, sehr gut. Vielen Dank.
Joni Mitchell, Neil Diamond und ich.
Das finde ich sehr gut. Für alle anderen da draußen. Ihr könnt unserem Podcast jetzt so einen kleinen Stern geben oder so. Da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Sehen wir, dass ihr uns hört und uns folgt. Vielen lieben Dank dafür. Und bis in zwei Wochen.
Bis bald. Tschüss.
Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.